wieder sagen, das ist das Wetter, es ist so heiß, aber stimmt gar nicht. Ich muss mich wieder einüben, da vorhin auch gemerkt. Manche Folien kamen erst etwas später, aber ich hätte mitgesungen. Also ich war dabei. Ja, noch nicht.
Komm mal her. Da.
So, super, danke dir. Ich hatte, glaube ich, hier nicht angemacht. Okay. Kann ja eigentlich nur besser werden, ne? Nachdem alles nicht geklappt hat. Okay. Wonach strebst du? Das Leben als Gewinn. Ist das Leben wirklich ein Gewinn, wenn ich nach gewissen Dingen strebe? Stell dir vor, dein Enkel oder irgendwer anders würde dich eines Tages fragen, wonach strebst du? Was begeistert dich überhaupt? Vielleicht hat dir diese Frage noch niemand gestellt und vielleicht hast du sie dir selbst auch noch nicht gestellt, aber ich möchte dir verraten, dass die Antwort sehr viel über dein Leben aussagt. Wir finden das auch in Lukas 6, 45, da heißt es, denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Oder in einer anderen Übersetzung, die wahrscheinlich geläufiger ist, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Das Herz. Das Herz ist ja nicht nur ein Organ, so ein pumpendes Teil in unserem Herzen und erinnert mich immer an das Perpetuum mobile. Das ist eine Maschine, die einmal angeschmissen, ohne Energiezufuhr permanent läuft. Wir wissen, das ist beim Herzen nicht so. Das hat eine bestimmte Zeit, aber es gibt Menschen, die sind 100 oder älter geworden. Und wenn man überlegt, jeden Tag pumpt das Herz immer wieder neu über 100 Jahre, jede Sekunde, dann finde ich das erstaunlich. Ich habe von einer Tochter zum Geburtstag ein Buch bekommen, Drei Säulen der Gesundheit. Und ich war so fasziniert, also fasziniert vom Inhalt, aber auch, wie kompliziert wir Menschen aufgebaut sind. Und das war wirklich nur ein kleiner Einblick. Vieles habe ich überhaupt nicht verstanden dann. Und wir wissen, das geht so in die Tiefe. Gott hat so eine wunderbare Schöpfung, so auch unser Herz. Aber das Herz ist mehr als dieses Organ. Es ist der Sitz der Seele und der Gefühle. Über 900 Mal finden wir das Wort Herz in der Bibel. Und damit ist nicht dieses Organ gemeint, sondern die Seele, die Gefühle. Und es ist auch für Entscheidungsfindung zuständig, auch wenn wir denken, unser Kopf, auch das Herz. Deswegen heißt es ja, sich ans Herz fassen, also Mut gewinnen. Ne? Sonst würde das ja keinen Sinn machen. Oder Herz verhärten ist auch eine ganz bewusste Entscheidung. Aber interessant fand ich auch, ich hatte neulich etwas über Organspende gelesen und ich fand das insofern interessant, da gab es Herztransplantation und da müssen Erinnerungen des Vorbesitzers mit verknüpft sein. Also da hatten sie so mehrere Beispiele, zwei sind mir dann noch sehr präsent. Der eine hat ein Herz bekommen, er war vorher wirklich Fleischesser, also Fleisch, das war so sein Leben. Und danach mochte er nicht mehr Fleisch. Er war Veganer. Ein anderer, der war so Fan von Schlagermusik. Und nachher Heavy Metal, also genau das Gegenteil dann. Und man geht davon aus, dass das Herz auch bestimmte Erinnerungen in sich hat. Also das Herz ist mehr als nur irgendwie so ein Organ, was unser Blut durch die Adern pumpt. Und die Bibel spricht eben ganz deutlich über das Herz, immer wieder in über 900 Stellen und sagt auch, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Vielleicht fragst du dich, ist das wirklich so? Aber bestimmt kennt das jeder von uns. Wenn du begeistert bist von irgendetwas, was machst du dann? Du redest mit anderen darüber, immer und immer wieder. So lange, bis die anderen schon sagen, komm, bitte lass es sein. Oder du vielleicht auch die Leute entzündet hast oder zumindest interessiert hast, dann bist du zufrieden, weil du hast es geschafft. Andere haben auch so dieses Interesse. Jesus hat das getan, immer wieder. Das war so seine Mission, den Menschen, den himmlischen Vater näher zu bringen, dass sie ihm begegnen können, dass sie eine Beziehung zu ihm aufbauen können, dass sie errettet werden und die Ewigkeit bei ihm verbringen. Das war so seine Mission. Er war begeistert von seinem himmlischen Vater und das hat er den Menschen immer wieder näher gebracht und hat über seinen Vater gesprochen. Und wenn wir so uns die Jünger, die Apostel angucken, dann erkennen wir auch, sie sind begeistert von Jesus gewesen. Sie haben ihn begeistert als Retter verkündet. Und wenn ich jemanden vor Augen habe von den Aposteln, von den Jüngern, der so begeistert war, dann fällt mir da immer irgendwie Paulus ein. Egal, was wir in der Schrift über ihn lesen, er war derjenige, der Jesus immer und überall verkündet hat, gepredigt hat, das Evangelium weitergegeben hat. Der hat sich auch nicht beirren lassen, sondern das war seine Mission. Sein Leben hat er total unter diese Nachfolge Jesu gestellt. Wenn wir ihm diese Frage gestellt hätten, wonach strebst du? Ganz klar, er würde sagen, ich stelle mein Leben in den Dienst von Jesus. Dafür gebe ich alles. Es gibt nichts anderes. Ich will ihn verkündigen und ich will ihn verherrlichen. Wenn man dich fragen würde, die Antwort kannst du dir selbst geben. Ich habe mir natürlich die Frage auch gestellt und musste leider zugeben, ich stelle nur einen Teil meines Lebens in den Dienst Jesu. Mal mehr, mal weniger, aber eigentlich nie ganz. Ist ja gar nicht so lange her, da gab es die Fußball-WM. Und ich weiß nicht, wer sie so mitverfolgt hat, aber was war das Ziel eigentlich von den Mannschaften, eigentlich von jeder Mannschaft, obwohl es für manche unrealistisch war? Sie wollten Weltmeister werden, die weltbesten Fußballer. Ruhm und Ehre erlangen, das ist ja so das Ziel. Auch wenn sie sagen, ich spiele für mein Land, ich glaube, letztendlich geht es doch immer um den eigenen Ruhm, eigene Ehre und damit auch Geld zu verdienen, und zwar viel Geld. Dafür haben sie ihr Leben dem Sport gewidmet, viel trainiert, entsprechend gesund gelebt. Auch hier, die einen mehr, die anderen weniger, so wie bei uns Gläubigen. Die einen stellen ihr Leben mehr in die Nachfolge Jesu, die anderen weniger. Und ich lese ja Open Doors, immer diese täglichen Gebetsanliegen auch. Und ich muss immer sagen, es imponiert mir, wie Menschen alles geben, sogar bereit sind zu sterben, aber Jesus nicht verleugnen. Sie brauchten nur sagen, ich verleugne Jesus oder ich schwöre ihm ab und die würden ihn freilassen, aber sie machen es nicht. Sie nehmen lieber den Tod in Kauf. Ihr Leben gehört Jesus ganz. Ich habe mir vorgenommen, so in den nächsten Predigen immer wieder so Gleichnisse auszulegen. Warum? Weil ich immer davon begeistert bin, wie Jesus es wirklich schafft, so wichtige und essentielle Wahrheiten in diesen Gleichnissen so darzulegen, dass auch der Einfachste es eigentlich verstehen kann. Das war ja auch sein Ziel damals. Er war ja nicht derjenige, der gesagt hat, so, ich habe schöne Worte und keiner versteht mich so richtig, aber es hört sich ganz toll an, sondern er wollte, dass der einfachste Mensch das versteht, das weiß, wirklich für ihn wichtig ist. Und bei dem Thema fiel mir ein Gleichnis ein, und zwar das Gleichnis vom reichen Kornbauer. Wir finden es in Lukas 12. Jesus erzählte den Leuten dazu ein Gleichnis. Die Felder des reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte hin und her, was soll ich tun? Ich weiß gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Schließlich sagte er, ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir selbst sagen, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Da sagte Gott zu ihm, du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird denn das gehören, was du dir angehäuft hast? Jesus schloss, indem er sagte, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und nicht reich ist in Gott. Ich finde das wirklich immer so richtig packend, verständlich, wie Jesus so seine Gleichnisse erzählt. Und hier berichtet er auch von etwas, was wir eigentlich kennen. Vielleicht nicht in der Form, dass wir sagen, durch unser Taten, durch unser Werk haben wir richtig viel Geld gewonnen, so wie der reiche Kornbauer. Aber wir kennen doch Menschen, bei denen so es ist persönlich oder vielleicht vom Hören sagen. Und ich stelle mir dann oft die Frage, Das sind ja Menschen, die können sich alles kaufen. Wonach streben sie noch, wenn sie sich alles leisten können? Diese Frage würde ich Ihnen gerne mal stellen, was Sie motiviert, ob Sie sagen, ich will noch reicher werden oder was auch immer. Ich sprach ja vorhin von der Fußball-Weltmeisterschaft und auch da ist mir so ein Sportler in Erinnerung gekommen. Ich denke, ihr kennt ihn alle, auch wenn ihr mit dem Fußball nicht viel zu tun habt, Ronaldo. Ronaldo ist ja so ein Prototyp für einen Mensch, der sein Leben ganz unter den Sport, also unter den Fußball gestellt hat. Man sagt von ihm immer, und das kam nicht von ihm, von seinen Trainern, er war der Erste auf dem Platz und er war der Letzte. Also er war voll dabei. Sein Leben, konnte man sagen, ist der Fußball gewesen oder ist es ja immer noch. Dafür hat er gelebt und dafür hat er auch alles gegeben. Er ist nicht nur sportlich sehr erfolgreich geworden dadurch, sondern auch finanziell. Er war der erste Fußballer, der Milliardär geworden ist. Ja, so hatte ich auch geguckt. Er hat so viel Geld, er könnte auch sagen, ich habe es geschafft. Er könnte bis an sein Lebensende in Saus und Braus leben, das Leben genießen. Er ist momentan 40 und ich habe mal, also eine Milliarde ist ja nicht wenig, gedacht, wenn er jetzt 90 wäre, noch 50 Jahre, der könnte jeden Tag Zinsen, habe ich jetzt mal ganz unberücksichtigt gelassen, über 50.000 Euro ausgeben und er würde nie arm sein. Viel Geld für einen Fußballer. Aber auch da würde ich fragen, wonach strebst du noch, wenn du alles hast? Ähnliches erfahren wir auch über den reichen Kornbauer. Auch er war in dem, was er tat, sehr erfolgreich. Er hat eine große Ernte eingefahren und er musste sogar neue Scheunen schaffen und hatte den Plan, die alten abzureißen, weil die einfach nicht ausreichten. So immens war seine Ernte. Und wir müssen wissen, dass zur Zeit Jesu, das schrieb schon Josephus, das war ein jüdischer Schriftsteller, dass zur Zeit Jesus die Landwirtschaft wirklich aufblühte. Also Galiläa, schrieb er, war sehr fruchtbar. Und der reiche Kornbauer partizipierte davon. Er war Großgrundbesitzer und in der sozialen Hierarchie sicherlich ganz oben. Bewundert, beneidet vom Volk, wahrscheinlich auch verhasst bei sehr vielen. Er hatte ein Leben, von dem man doch eigentlich nur träumen kann, denken wir. Und das, was er tat, war auch überhaupt nicht verwerflich. Als Kornbauer, als Unternehmer reich zu sein, war nicht schlimm. Das war nichts Verwerfliches. Zu investieren in neue, größere Scheunen, das war ganz normal. Im Gegenteil, als Unternehmer war das eigentlich auch seine Pflicht. Und ich glaube, dass das auch im Sinne Gottes ist, wenn wir etwas vermehren. Ich habe da so an das Gleichnis von den Verwaltern gedacht. Ich werde aber da nur am Rande eingehen. Ich denke, das ist eine eigene Predigt wert. Was hat Gott erwartet von seinen Verwaltern? Die Talente, die er ihnen anvertraut hat, zu vermehren. Derjenige, der das nicht tat, den hat er sogar bestraft. Und mit Talente sind, glaube ich, nicht nur hier monetäre Besitzer oder Besitzgüter gemeint, sondern auch Fähigkeiten. Fähigkeiten, die wir in das Reich Gottes mit einbringen können. Also, ich glaube, dass Gott auch Segen darauf legt, wenn das, was er uns gibt, dass wir das vermehren. Das war es also nicht, weshalb in diesem Gleichnis der Kornbauer als törichter Mensch, in anderen Übersetzungen kennen wir das so als Narr, du Narr, ne, heute wird dir ja dein Leben genommen. Als Unternehmer hat er richtig gehandelt. Was ist es dann? Das ist etwas, was wir gern untersuchen wollen. Und ein Punkt ist hier aufgefallen in diesem Gleichnis, und zwar hat Jesus etwas stilistisch hervorgehoben. Jesus verwendete es, und es war sehr außergewöhnlich, es war nämlich, dass er ein Selbstgespräch zitierte. Er hat nicht gesagt, er dachte das und das, sondern ich mache, ne? Du hast es geschafft. Und das kommt nur dreimal in den Reden von Jesus vor. Also war es etwas Außergewöhnliches. Und ich habe mich gefragt, warum? Hier war es das Selbstgespräch, das der Kornbauer mit sich selbst geführt hat. Und wir wissen, wenn wir mit uns selbst reden, machen wir uns irgendwas vor? denke, wir sind ehrlich zueinander. Wenn ich vor dem Spiegel stehe und ich sehe, mein Bauch ist zu dick, dann sage ich nicht, ach Karl, Mensch, du hast aber richtig gut abgenommen. Ne, du bist aber ein schlanker Kerl. Sondern ich sage, Mensch, da ist eine Wampe, sieh mal zu, dass du das wegkriegst. Also wenn wir mit uns selbst sprechen, sind wir ehrlich und authentisch. Wir brauchen und wir können uns auch nicht verstellen. Wir können uns einfach nichts vormachen. Und ich denke, das ist es auch, was Jesus hier uns mit sagen will. Denn das, was wir da denken bei uns selbst, das glauben wir auch. Und in dieser Ehrlichkeit tritt auch so unser Charakter und unsere Denkweise zutage. Unsere innere Motivation wird deutlich, wenn wir ehrlich sind. Und hier erfahren wir, was die Gedanken des Kornbauern waren. Und er sagte, und dann werde ich zu mir selbst sagen, du hast es geschafft, du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. In dieser Betrachtung sehen wir, der Bauer sah nur auf sich, ich meiner mir. Das kommt eigentlich dort vor. Wir wissen nicht, ob er, oder wir lesen es auf jeden Fall nicht, ob er auch an andere dachte, dass er sagt, oh, wenn ich so viel habe, wunderbar, kann ich auch einen Teil abgeben an die, die nichts haben. Lesen wir nicht. Ich meiner mir. Und definitiv lesen wir auch nicht, dass er Gott in irgendeiner Form erwähnte oder um seinen Rat fragte oder ihm dankte. Vielleicht ist es wirklich so, dass die Reichen es schwer haben, ins Himmelreich zu kommen. Jesus sagte das ja mal, es ist leichter, dass ein Kamel durchs Nadelöhr kommt, als ein Reicher in den Himmel. Und Nadelöhr ist nicht diese kleine Öffnung gemeint in der Nadel, wo man dann diesen Faden durchzieht. Ich habe das neulich auch mal wieder gemacht, Katastrophe, wenn man älter wird mit den Augen. Sondern es war ein kleines Tor in der Stadtmauer von Jerusalem dann. Und mir fiel auch so eine Stelle ein, wo ein Jüngling zu Jesus kam und hat gesagt, Herr oder Meister, was muss ich machen, um in den Himmel kommen? Was hat Jesus gesagt? Er hat gesagt, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Gib alles weg, ich sorge für dich, folge mir nach. Was hat der reiche Jüngling getan, der ja sehr angetan von Jesus war? Hat er gesagt, ja, Mensch, super Idee. Nee, wir lesen, dass er entsetzt über die Worte von Jesus traurig wegging, weil er viele Güter hatte. Sein Vermögen war seine Sicherheit. Er vertraute nicht auf Gott, genauso wenig wie der Kornbauer. Er schaute auf das, was er sich geschaffen hatte oder andere, vergaß aber, dass das auch nur durch Gott möglich war. Er vertraute seine Zukunft seinem Vermögen an. Er meinte es geschafft zu haben und auch hier, wie beim reichen Jüngling, war der reiche Kornbauer, war sein Vermögen seine Sicherheit. Und ich glaube, durch das Gleichnis vom reichen Kornbauer erkennen wir auch, dass Sicherheit ein Gefühl ist, keine Gewissheit. Denn ich kann mich in Sicherheit wähnen, aber ich bin es nicht. Ich denke, ich bin abgesichert und dann kommt eine Krankheit, dann kommt eine Finanzkrise, dann kommt vielleicht ein Krieg und andere äußere Faktoren und meine Sicherheit ist dahin. Menschliche Sicherheit schafft immer eine Abhängigkeit von etwas Vergänglichem. Also die menschliche Sicherheit schafft immer eine Abhängigkeit von etwas Vergänglichem. Eine Unvergänglichkeit ist nur die Sicherheit, die wir bei Gott haben, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir uns in seine Hände fallen lassen können. Es gibt keine andere Sicherheit als die bei Gott. Und das ist die wahre Sicherheit in unserem Leben. Das sollten wir erkennen. Aber das erfordert von uns auch immer ein starkes Vertrauen, weil wir müssen uns in Gottes Hände fallen lassen. Vielleicht kennt ihr ja diese Übungen, die man manchmal macht, so Teambuilding. Da stellt sich einer hin und der muss sich nach hinten fallen lassen und die anderen haben die Aufgabe, wenn sie es schaffen, ihn rechtzeitig abzufangen. Es erfordert Vertrauen. Kann ja auch sein, dass sie sagen, nö, der nicht. Die Bibel spricht da an verschiedenen Stellen auch davon. Sprüche 14, 26. Wer Ehrfurcht vor dem Herrn hat, lebt mit einem starken Vertrauen und auch seine Kinder finden darin eine Zuflucht. Psalm 4, Vers 6. Bringt Gott die Opfer dar, die er von euch möchte. Setzt euer Vertrauen auf den Herrn. Psalm 46. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein bewährter Helfer in Zeiten der Not. Psalm 91. Ich spreche zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich vertraue. Und der letzte, Sprüche 30. Jedes Wort Gottes ist im Feuer geläutert. Ein Schild ist er denen, die bei ihm Zuflucht suchen. Tolle Verse. Gibt es noch andere? Aber ich denke, das reicht einfach, dieses Vertrauen auf Gott, auf Jesus auszusprechen, ist das, was uns Sicherheit gibt. Ist es auch deine Sicherheit oder worauf setzt du dein Vertrauen? Worauf würdest du bauen, wenn du beim Lotto, ich weiß gar nicht, ob das jetzt gestern schon war, gibt es ja diesen Jackpot, 50 Millionen. Was würdest du machen, wenn du diese 50 Millionen gewonnen hättest oder gewinnen würdest? Würdest du in Gottes Reich investieren? Würdest du Gott fragen, was soll ich mit dem Geld machen? Oder würdest du so wie der reiche Kornbauer sagen, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt kann ich mein Leben gestalten, wie ich will. Jetzt investiere ich in mich und ich werde mein Leben genießen. Reichtum ist schön, definitiv. Und es ist ein Geschenk. Das dürfen wir auch so annehmen. Aber reich sein bei Gott hat nichts mit etwas Finanziellem, hat nichts mit Geld zu tun, sondern der ist reich bei Gott, der ihm sein Leben anvertraut und in seinen Dienst stellt. Das ist Reichtum, den wir bei Gott gewinnen können. Und an dieser Stelle ist es vielleicht auch mal angebracht, überhaupt sich die Frage zu stellen, wann ist man überhaupt reich? Ich sagte ja eben, Jackpot 50 Millionen, ich würde sagen, ja, der Mann ist reich. So ein Millionär, Milliardär, so wie Elon Musk, würde sagen, eigentlich ist er arm, 50 Millionen nur. Und wenn du genug zu essen, zu trinken, wenn du Kleidung hast, die dich wärmt, ein Dach über dem Kopf, dann bist du gemessen an dem Jackpot-Gewinner arm. Aber reich, wenn du die Masse der Menschen, die auf dieser Welt hier all das nicht haben, siehst. Also wir sehen, Reichtum ist sowieso immer relativ. Denn es ist auch keine Sünde, sein Leben zu genießen. Ganz im Gegenteil. Prediger 9, Vers 7, lesen wir das. Sagt der Prediger, geh hin, iss dein Brot mit Freude und trink deinen Wein mit frohem Herzen. Denn längst hat Gott Wohlgefallen an deinem Tun. Deine Kleider seien weiß zu jeder Zeit und das Salböl fehle nicht auf deinem Haupt. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, alle Tage deines nichtigen Lebens, das er dir unter der Sonne gegeben hat, all deine nichtigen Tage hindurch. Denn das ist dein Anteil am Leben und an deinen Mühen, womit du dich abmühst unter der Sonne. Wir können und sollen unser Leben auf Erden genießen, genauso wie der Prediger hier es auch sagt, aber als bewussten Genuss und als Geschenk Gottes. Wir sollen die alltäglichen Dinge, so wie Essen, Trinken, Gemeinschaft, ganz bewusst als Geschenk Gottes annehmen und Freude daran empfinden und ihm danken. Und gerade angesichts dieser Vergänglichkeit, ich habe halt so nichtiger, ist auch fett geschrieben, die Vergänglichkeit, das ist mit nichtig gemeint. Wenn man das so lesen, denkt man, hüpp, ne? Aber es ist doch letztendlich so. Wenn ich irgendwann nicht mehr da bin, ist mein Leben nichtig. In 100 Jahren erinnert sich kein Mensch mehr daran, ob ich gelebt habe oder nicht. Das ist hiermit gemeint, so diese Vergänglichkeit. Und eigentlich steht der Rat ja so im Kontrast zur Endlichkeit des menschlichen Lebens. Und das menschliche Leben ist hiermit unter der Sonne auch genannt dann. Weil das Leben flüchtig ist und der Tod letztendlich alles irdische Tun beendet, ist die Freude im Hier und Jetzt, die wir haben dürfen und haben sollen, Lohn für unsere menschliche Mühe. Das sagt Prediger. Und der Prediger sagt das, was Gott uns mitteilen will. Also, Genuss, unser Leben genießen, ist keine Sünde, wenn wir es dankbar annehmen. Aber wir wissen auch, dass wir als Christen unseren Lohn nicht hier auf Erden empfangen werden, sondern wir werden es auf der neuen Erde, die Gott schaffen wird oder vielleicht schon geschaffen hat, wo wir auch in Ewigkeit mit ihm sein werden, da werden wir unseren Lohn empfangen. Und wie die Bibel sagt, unsere Heimat ist nicht hier auf dieser Erde, sondern in der neuen Erde Gottes. Und das eigentlich nur aufgrund einer Entscheidung, die wir getroffen haben. Und zwar zu Lebzeiten in unserem Herzen. Das ist die Entscheidung, die wir für Jesus getroffen haben, dass er unsere Sünden weggewaschen hat. Und wenn ich sage, mit unserem Herzen getroffen, dann meine ich das auch so. Denn ich glaube nicht, dass es unser Verstand war, der jetzt überlegt hat, gesagt, so, jetzt würde ich mich jetzt zu Jesus bekehren, dann könnte ich ja später mal. Nee, es ist das Herz, also bei mir auf jeden Fall Herz. Ich habe meine Frau nicht geheiratet aus verstandesmäßigem Nachdenken, sondern weil mein Herz zu mir gesprochen hat, dass ich sie liebe und sie heirate. Und ich denke mal, diese Entscheidung, die Vergebung der Sünden überhaupt ermöglicht, das ist diese Beziehung, die wir zu Gott, oder das ist die Grundlage, dass wir eine Beziehung zu Gott aufbauen können. Und genau diese Beziehung hatte der reiche Kornbauer nicht zu Gott. Er plante seine Zukunft, aber er plante ohne Gott. Gott kam in seiner Planung einfach nicht vor, wie wir das so sehen. Und genau der ist es aber, der auch über unser Leben und unseren Tod bestimmt. Wie heißt es so schön, Psalm 31? Ich habe auf dich vertraut, Herr. Ich sagte, du bist mein Gott. In deiner Hand sind meine Zeiten. Meine Zeit und auch deine Zeit stehen in Gottes Händen. Genauso wie beim reichen Kornbauer. Gott bestimmt, wann unser Leben hier auf Erden zu Ende ist. Und das wurde dem Kornbauer, so wie wir das hier lesen, noch in dieser Nacht genommen. Er hatte nicht damit gerechnet. Was blieb ihm oder was bleibt ihm vom Vermögen? Nichts. Seine Erben werden sich freuen. Er selbst geht von dieser Welt mit leeren Händen. Psalm 49 sagt das. Nichts kann er davon mitnehmen, wenn er stirbt. Was er angehäuft hat, folgt ihm nicht ins Grab. Wir kennen ja auch diesen Spruch, das letzte Hemd hat keine Taschen. Aber selbst wenn es Taschen hat, ist nichts, was wir da mitnehmen können. Timotheus drückt es etwas anders aus. Er sagt, nun, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn. Vorausgesetzt, man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenigen zufrieden geben. Oder haben wir etwas mitgebracht, als wir in diese Welt kamen? Nicht das Geringste. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie wieder verlassen. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Und es sollte uns immer wieder auch bewusst vor Augen führen, egal wie reich wir auf Erden sind, wir können nichts in den Tod mitnehmen. Auch wenn wir es gerne wollen. Und egal wie reich wir sind, wir können unser Leben auch nicht eine Lebensspanne dazufügen. Wir können die besten Ärzte haben, wenn wir krank sind, die besten Medikamente. Wenn Gott sagt, dein Leben ist heute zu Ende, nützt das alles nichts mehr. Genau das musste der reiche Kornbauer erfahren. Leider zu spät, ohne Vorwarnung. Er hatte seine Rechnung ohne Gott gemacht. Eine Beziehung zu seinem Schöpfer hatte er nicht aufgebaut. Er war mit anderen Dingen beschäftigt dann. Die Bibel warnt davor, unser Leben auf das irdische, materielle auszurichten und das himmlische außer Acht zu lassen. Matthäus gibt hier so einen wichtigen Hinweis, wie wir unser Leben ausrichten sollen. Und den hat der reiche Kornbauer leider nicht befolgt. Wir finden das in Matthäus 16. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Oder was kann ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Nichts. Wir haben mit den Enkeln, die hat mal letzte Woche oft Risiko gespielt. Da ging es um die Weltherrschaft, wem die Welt gehörte. Ist immer interessant, ne, wie verbissen dann alle da sind. Aber selbst wenn dir die ganze Welt gehören würde, es würde uns nichts nützen, wenn Gott uns hier abberuft. Und vielleicht hilft das Gleichnis vom reichen Kornbauer uns oder anderen dabei, so die richtige Entscheidung immer wieder neu zu treffen, den Fokus zu justieren, wie man so schön sagt, auf Jesus Christus, der unser Herr und unser Retter ist. Ich möchte noch zum Abschluss beten. Herr, wir danken dir für deine Worte, wir danken dir für deine Gleichnisse auch, die uns immer so viel sagen, Herr, die uns ausrichten wollen auf das, was wichtig ist, nämlich auf den Vater, auf dich, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass wir ja unsere Entscheidung für dich getroffen haben, Herr, dass wir wissen, wenn wir hier abberufen werden, wir werden nichts Irdisches mitnehmen, aber wir werden das, was wir hier als Lohn ja irgendwo geschaffen haben, Herr, wir werden es mit in dein Reich einbringen, Herr. Und wir danken dir dafür, Herr, dass du eine neue Erde, einen neuen Himmel baust, dass du eine Wohnung für uns bereithältst. Das hast du auch in deinem Wort gesagt, Herr, und dass wir ja bei dir sein dürfen dann, Herr, wo Frieden, wo Liebe herrscht, Herr, ja, wo all diese Ungerechtigkeit, die wir auf Erden hier so sehen, Herr, diese ja, Gewalt, all diese Dinge, Herr, sie werden nicht mehr da sein, Herr, weil du da bist. Wir freuen uns darauf und danken dir dafür, Herr. Amen.